Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörende da draußen, die ihr euch wieder mal einmal fragt, womit sollt ihr euren erbärmlichen Tag verbringen? Hier ist Cobains Erben.
Geil. Und hast du noch nie gemacht.
Fiel mir gerade so spontan ein. Ehrlich? Die Zuhörenden beleidigen ist ab und zu mal ein netter Move.
Ja, da bin ich auch ein großer Freund von. Das stimmt. Ja, ja. Gefällt mir auch gut.
Ja, hallo, hier sind wir wieder, Goofy und Jay, und wir werden heute mit euch zum zweiten Mal über den unvergleichlichen Kafka nachdenken, den Autoren und, naja, irgendwie schon auch so eine auf seine Weise absurden Welterklärer, könnte man vielleicht sagen.
Das könnte ich vielleicht gar nicht mal schlecht. Ja.
Ja, ne?
Ja, und, es gibt einen Anlass. Heute, ja. also heute am 3. Juni kommt diese Folge raus, Montag, der 3. Juni, und heute ist der 100. Todestag von Franz Kafka. Also am 3. Juni 1924 ist er gestorben mit 40 Jahren an Tuberkulose.
Ja, krass.
Ja. Fies. Fiese Sache.
Aber echt fies.
Ist, glaube ich, häufiger vorgekommen damals, aber irgendwie viel. 40, ne?
Ja, 40. Der war 15 Jahre jünger als ich und hat schon ein Werk hinterlassen, wo man schon sagen kann, Alter, nicht schlecht.
Das ist so dieser Moment, wo man sich selber sagt, ja okay, Fußballprofi werde ich auch nicht mehr und Weltliterat wohl auch nicht. Aber gut, das ist natürlich ein guter Anlass, ne, dass wir darüber mal sprechen, weil wir haben ja den 30. Todestag von Kurt Cobain haben wir ja verpasst.
Haben wir verpasst.
Hätte man in diesem Podcast-Format durchaus begehen können, aber da hatten wir ein anderes wichtiges Thema.
Das stimmt, da mussten wir unseren Prank nochmal erklären.
Kam nicht überall gut an, auch nicht bei Cobains Erbenhörern, vor allen Dingen bei den Hörern nicht. Ist ja jedenfalls, aber Kafka lassen wir uns nicht hingehen.
Auf keinen Fall. Und dazu muss man ja auch noch sagen, wir haben dann auch gedacht, naja, von unseren Zuhörenden scheinen nicht so wahnsinnig viele Kurt Cobain-Fans zu sein. Also
scheint gar nicht so der Fall zu sein.
Also zumindest wirkte das so auf uns. Ne?
Ja, stimmt.
Und so, dann haben wir gedacht, ach, dann reden wir lieber nochmal über den Hossa-Prank.
Ja.
Auch wenn das wiederum dann einige genervt hat, aber fuck you.
Genau. So, und aber die unsere Kafka-Folge ist, liebe Zuhörerinnen, es gab ja schon mal eine Folge, wo wir Kafka gelesen haben, bin mir nicht mehr sicher, wann die rauskam, irgendwann im letzten Jahr war es möglicherweise, und die kam gut an, haben einige Leute zurückgeschrieben, genau. Oh, das war echt spannend, mach doch sowas mal wieder. Und jetzt heute haben wir das nicht unbedingt vor, dass wir jetzt also so viele Kafka-Texte lesen, vorlesen und dann darüber nachdenken. Das nicht unbedingt, wir denken mehr so über ihn als Künstler nach, aber ein, zwei Texte sollen heute auch vorkommen. Ja, genau.
Ja, cool. Goofy, gibt's das anzusagen? Du hast, glaube ich, ein paar Dinge auf der Pfanne.
Ja, hast du recht. Also, ich habe gerade gesagt, dass diese Folge am Montag, den 3. Juni erscheint. Am Freitag, den 7. Juni, das wäre dann also der kommende Freitag, da findet in Marburg die dritte Bocopano-Session statt. Vielleicht wisst ihr das, ich bin Teil des Bocopano-Kollektivs. Das ist eine Zusammenrottung kreativer Leute. Wir haben noch bis zum Ende Juli mieten wir Räume in Marburg. Wir nennen das die Bocopano Factory. Und wir dürfen uns darin noch aufenthalten bis zum Ende Juli. Wir arbeiten da, machen da kreative Sachen. Und wir feiern da in der Hannah-Arendt-Straße 3-7. Hannah Arendt war übrigens auch ein großer Fan von Kafka. In der Hannah-Arendt-Straße 3-7 feiern wir eine Session. Das bedeutet, da treten tolle Leute auf. Spoken Word, Latino Pop, African Pop und noch andere Musik und Spoken Word und was du willst und gutes Essen und gute Getränke. Also es wird eine ganz, ganz tolle Party. Um 20 Uhr geht's los. Ihr könnt ruhig ein bisschen eher kommen, wenn ihr das möchtet. Es kostet keinen Eintritt, aber wir bitten um Spenden für Essen und Getränke, damit wir nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Und ansonsten geht es einfach darum, sich zu treffen, eine gute Zeit miteinander zu haben, sich zu vernetzen, rund um die Kunst Spaß zu haben. Das ist das Ziel.
Ja, und ich bin wieder nicht dabei. Ja,
aber du hast auch was Schönes.
Ja, weil ihr das natürlich wieder an einem Rock im Park Wochenende macht. Ja. Ich gehe ja, also ich fröne dem Rock, dem Männerrock, dem Heavy Metal.
Auf welche Band freust du dich denn? Weißt du da, oder gehst du gar nicht so wegen der Bands unbedingt hin, oder?
Sowohl als auch. Also ehrlich gesagt habe ich ja Rock im Park ein bisschen entdeckt als ein Gegenprogramm zu meiner Kopflastigkeit. Weil mein Freund Christian irgendwann zu mir sagte, Jay, du denkst einfach viel zu viel nach. Ja. Du musst mal ins Leben kommen. Ja. So. Und dann hat er gesagt, komm mal mit zu Rock im Park. Und dann habe ich mir ein Ticket gekauft und hatte überhaupt keine Ahnung, wer da eigentlich spielt. Also nicht so richtig irgendwie. Ja. Und war dann so begeistert, weil ich so lange nicht mehr auf einem tatsächlichen Festival 3 Tage und so weiter war, und da war so viel geile Musik, und seitdem gucke ich dann natürlich schon, wer spielt und so, aber eigentlich ist das Event für mich wichtiger. Dieses Mal freue ich mich auf, also spielen tolle Bands, Green Day spielt, es spielen Die Ärzte, es spielt Baby Metal, die ich noch nie gesehen habe, aber schon viel Gutes gehört hat, und dann spielen Maneskin, das ist so eine italienische Band, die den Grand Prix irgendwann vor ein paar Jahren gewonnen hat. Eine italienische Hardrock-Band. Und die habe ich schon mal bei Rock im Park gesehen, und die sind live einfach unfassbar. Also das ist pure Erotik.
Ach ja.
Wirklich. Also so, ja, also so irgendwie, der Sänger ist eine Mischung aus Mick Jagger und wie heißt er? I'm a Passenger.
Iggy Pop.
Nee. Iggy Pop, genau. Iggy Pop. Ja. Ja, so, ne? Genau, dass ich auf den Namen nicht komme, ey, meine Güte.
Das Alter.
Und die ganze Band ist so, also ist wirklich, das ist, man könnte sagen, die Musik drückt zu 95% Ficken aus. aber irgendwie in einer, also nicht in einer perversen Art und Weise, ja, sondern in so einer jungen, also ähnlich wie die Stones vielleicht in den 60ern so. Also wirklich so eine erotische Energie. Sorry, dass ich jetzt so lange darüber rede, aber das fand ich damals so faszinierend, irgendwie auch ein bisschen abstoßend. Ich brauchte einen Augenblick, um mich drauf einzulassen. Okay. Aber irgendwann habe ich gedacht, ja, das ist, also hier ist, was Gene Simmons irgendwann mal gesagt hat, Rock'n'Roll ist Ficken, noch ganz groß geschrieben. Ja. Also ja, also auf jeden Fall, auf die freue ich mich.
Cool. Passt irgendwie ganz gut zu Kafka. Aber wenn wir nur mal eben, wir reden gleich auch über Kafka und Sex, würde ich sagen. Aber bevor wir dahin gehen, Festival, Stichwort Festival. Ich bin übrigens beim Freakstock wieder dabei. Falls das Leute, die jetzt gerade zuhören, interessiert. Vielleicht seid ihr ja manchmal auch beim Freakstock. Ich werde wieder da sein. Ich werde wieder im Artland mitarbeiten, auch was ausstellen. Bin mir noch nicht hundertprozentig was. Ich arbeite gerade aber an so neuen Sachen, die mich selber faszinieren, und möglicherweise habe ich die dann dabei, wenn ich da bin. Bin ich mal gespannt. Und ich mache eine Veranstaltung, die heißt Frag mich, was du willst. Und die besteht darin, dass ich mich auf eine Bühne setze und sage, frag mich, was du willst. Und dann geht der Abend los. Und das mache ich da beim Freakstock. Die haben mich dafür gleich gebucht, als ich das gepostet habe. Und vielleicht habt ihr Lust, dabei zu sein und mich irgendwas zu fragen, was ihr gerne wollt.
Klingt sehr geil. Klingt ja ein bisschen nach Hossa Talk Live, habe ich gedacht. Als ich Dings gesehen habe.
Genau.
Nur, dass du es noch allgemeiner nimmst. Ne,
man kann alles fragen. Da geht es nicht nur um christliche Spiritualität oder so, sondern
Also wenn ich fragen würde, Gofi, warum habe ich die Schuhgröße 43, dann würdest du irgendwie darauf antworten.
Ich würde irgendeine Antwort wahrscheinlich finden. Ich weiß nicht, ob sie dich befriedigen würde, aber es könnte interessant sein, was dann passiert. Also eigentlich ist es eigentlich eine geile Frage.
Ja, ich stelle nur geile Fragen, das weißt du doch.
Ja, okay, aber das waren alle Ansagen von mir, von dir auch?
Jo. Ja. Ja, mir fallen die Ansagen immer erst nach den Aufnahmen ein.
Ja.
ja.
Okay, Kafka. Jay, was hast du gedacht, als ich gesagt habe, lass uns nochmal über Kafka reden? Fandst du das eine gute Idee oder hast du gesagt, ach nö, nicht schon wieder?
Nee, ich fand es eine super Idee, weil mir hat die Folge damals riesen Spaß gemacht, weil die Texte, die der Mann geschrieben hat, sind schon einfach sehr besonders. Mhm. Also es ist, finde ich, wenn man sich auch so ein kleines bisschen noch mit seinem Leben beschäftigt, irgendwie ein faszinierendes Leben, eine faszinierende Sprache und dann eben so dieses Surreale zum Teil, was ihn ja manchmal eben ein bisschen sperrig und nicht so leicht zugänglich macht. Aber das ist auch irgendwie auf der anderen Seite irgendwie so wie die Johannes-Offenbarung. Weißt du, die versteht auch keiner, aber irgendwie kommt man auch nicht von ihr los.
Das ist ein ganz lustiger Vergleich, den du da gerade machst. Und ich finde den gar nicht mal so verkehrt, kryptisch, ehrlich gesagt. Ja, stimmt.
Ja, ja. Also von daher, habe ich gedacht, oh ja, geil, Kafka nochmal. Super, finde ich gut.
Also, das ist jetzt schon ein bisschen, wir steigen da vielleicht ein bisschen steil ein, aber ich habe über Kafka gelesen, dass er sich eben auch viel mit seiner eigenen Religion beschäftigt hat, vor allen Dingen dann mehr so in den letzten Lebensjahren. Er hat sich viel damit beschäftigt, was das eigentlich bedeutet, dass er Jude ist. Und er hat sich darüber geärgert, dass er so wenig über das Judentum weiß, weil er eben in so einem bürgerlichen Judentum Prags aufgewachsen ist, wo das eben einfach keine große Rolle gespielt hat. Das war das, was man so im christlichen Bereich so Namenschristen nennen würde. Also die sind eben ein paar Mal im Jahr vielleicht in die Synagoge gegangen und das war es dann halt. Ne? Mehr, eine größere Rolle spielte das nicht. Aber er hat sich dann eben vor allen Dingen zum Ende seines Lebens mehr damit befasst, mit der Frage, was bedeutet das eigentlich, dass ich Jude bin? Und er hat dann stellenweise auch so über biblische Geschichten geschrieben, über Abraham oder den Turm zu Babel oder so. Und der Literaturwissenschaftler Walter Benjamin, der hat gesagt, Kafka kann man lesen als die Agada zum Talmud, also zu den, das sind Erzählungen, die die Lehren des Talmud sozusagen verdeutlichen können. So. Das fällt mir gerade ein, weil du gesagt hast, ein bisschen ist es wie die Offenbarung des Johannes, man muss sich halt drauf einlassen. Ne? Und das stimmt, glaube ich. Das ist genau der Punkt. Also erstmal nicht so viel kopfmäßig so, was soll das bedeuten, sondern erstmal einmal Kopf voraus oder Füße voraus, erstmal rein in die Geschichte. Mal gucken, was passiert. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg.
Ja, und eben oft auch so ein bisschen kryptisch, wo es aber, wenn man sich drauf einlässt, durchaus Spaß macht, darüber zu fachsimpeln und zu diskutieren und zu philosophieren, was das bedeutet. Unter Umständen sollte man dann die eigene Interpretation nicht zu offiziell nehmen, ähnlich wie bei der Johannes-Offenbarung, sondern ich finde immer bei solchen Texten steht der Spaß im Vordergrund, sich zu fragen, was bedeutet das jetzt wohl? Und dann könnte das ja eine ganze Menge sein.
Genau.
Und je nach Tagesform oder nach eigenem biografischen Standort nimmt das plötzlich eine Gestalt an, die einem ganz unterschiedliche
Sachen
sagt.
Und genau diese Lust habe ich jetzt auch gerade in der Vorbereitung gelesen. Genau diese Lust hat Kafka auch empfunden und hat die auch gewollt. Also dieser riesige Deutungsraum, der sich öffnet, mit dem man einfach nicht fertig wird, das kann man abschreckend finden. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche, die jetzt zuhören, sagen, genau das macht mich so fertig an Kafka. Ich weiß immer nie, wo aber man kann das auch als eine große Lust empfinden. So wie ich das jetzt verstanden habe, hat Kafka das selber auch so empfunden. Also eine große Lust, sich da rein zu verlieren. Ja. Und dann, klar, das kann ja auch Angst machen, wenn die Welt sich so auflöst, in den Kafka-Geschichten löst, wie die Welt manchmal. Wir haben bei unserer letzten Kafka-Folge haben wir über die Geschichte mit dem Geier gesprochen. Dieser Geier, der den immer anfällt und hackt und hackt und irgendwann arbeitet sich der Geier in den Menschen rein, ne? Und er trinkt in dem Blut dieses Menschen und Geier und Mensch werden dann irgendwie so eine Gestalt und alles löst sich so merkwürdig auf, so.
Genau, die fänden dann zusammen, so, ne?
Ja, genau.
War es nicht so irgendwie?
Und das kann man natürlich irgendwie auch Also die Welt löst sich so auf, die Grenzen lösen sich so auf und etwas wird neu und ganz komisch neu und man wie in so einem fiesen Traum oder so. Das kann man schwierig finden, aber...
Ja, also ich persönlich finde das auch tatsächlich oft schwierig. Also ich finde, ich kann, glaube ich, oder ich würde Kafka nicht, keine Ahnung, 3 Wochen am Stück lesen oder so. Ähnlich wie auch die Johannes-Offenbarung würde ich auch nicht zu viel am Stück lesen, weil das einen einfach zu wuschig macht irgendwie. Und so würde es mir bei, oder so geht es mir bei Kafka auch. Also ich will dann zwischendrin schon irgendwie auch mal wieder was Stringentes haben und was, wo ich irgendwie das Gefühl habe, aha, hier bedeutet Tisch noch Tisch und Geier noch Geier und ich muss nicht die ganze Zeit mich fragen, warum das Tier 7 Köpfe hat oder was weiß ich was. Ja. Also, so, das, also ich habe da schon Verständnis für und auf der anderen Seite so in Dosen genossen ist es dann auch unfassbar bereichernd, finde ich. Also, ne, so die Kafkaeske Welt oder Kafka hat die Welt einfach auch durch so eine absurde, und ich meine das positiv, absurde Perspektive bereichert, weil so absurd ist die dann ja auch gar nicht. Also die ist ja nicht nichtssagend, sondern eine dekonstruierende Perspektive auf die Welt, die dann eigene Gesetzmäßigkeiten in die Beschreibung einbringt und damit macht er einfach irgendwie so einen literarischen Raum auf, der einen anders auf die Welt gucken lässt. Also das ist irgendwie, das finde ich spannend. Stimmt. Das finde ich total spannend.
Ja.
Und das kann ein normaler Roman nicht so intensiv. Der macht es auch auf seine Weise, weil er eine bestimmte Perspektive zeigt und einnimmt. Aber da ist die Welt halt immer noch die ganz normale Welt.
Genau.
Meistens.
Ja.
Also so.
Weißt du, was ich meine? Kafka selbst scheint das lustig gefunden oder auch lustig gefunden zu haben. Also wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet auf das Gespräch. Wir haben von dem Magazin Philosophie, da gab es eine Sonderausgabe zu Kafka. Da haben wir uns ein bisschen eingelesen. Und da sagt der Herr Vogel in dem Gespräch mit dieser Zeitschrift, man weiß, dass Kafka beim Vorlesen seiner Texte zuweilen Lachkrämpfe bekam. Und das ist so... Das ist schon lustig, weil wir, also ich weiß nicht genau, wenn wir in der Schule Kafka gelesen haben oder wenn wir so mal, also zufällig Kafka lesen sollten oder vielleicht anlässlich einer Cobains Erbenfolge oder so, dann würden wir das wahrscheinlich nicht denken, dass man da jetzt Lachkrämpfe bekommt, oder? Nee,
null. Also für mich war Kafka oder ist... Oder bis zu diesen Informationen war Kafka immer unter dem, also ein Depressiver schaut die Welt an und beschreibt seine komische Innenschau auf sie. Ja. Irgendwie so. Genau, also, aber dass der sich kaputt gelacht hat oder überhaupt anscheinend ein sehr lustiger Mensch war.
Ja.
Gut, bei den letzten Texten, da waren schon auch sehr witzige, ne, die wir hier gelesen hatten bei der letzten
Kafka. Wir mussten auch manchmal lachen, ne?
Ja, da waren sehr witzige Sachen. Aber irgendwie ist das nicht das, worin Franz Kafka für mich firmiert innerlich so. Also von daher finde ich das irgendwie eine schöne neue Perspektive auch.
Ja, es sind halt nicht die Känguru-Chroniken oder so, ne? So wirklich lacht, weil es eben komisch ist. Es ist irgendwie eine andere Form von Humor.
Na gut, aber wenn der Lachkrämpfe bekommen hat, dann fand er seine Texte ja anscheinend so komisch wie die Känguru-Chroniken oder so.
Das kann das nicht sein. Ich kann ja mal eine Passage vorlesen, wo er sich totlacht. Das ist jetzt nicht bei einer Lesung, aber das war so eine berufliche Situation. Soll ich mal machen?
Ja, mach mal.
Also dieser Josef Vogel, von dem ich gerade schon gesprochen habe, der von dem Lachen da erzählt hat in dem Interview, der sagt Folgendes. Es gibt eine wunderbare autobiografische Passage, in der er seiner Verlobten Felice Bauer seine Beförderung zum Konzipisten in der österreichischen Arbeiterunfallversicherung schildert. Kafka beginnt mit dem Satz, ich kann auch lachen, Felice. Ich bin sogar als großer Lacher bekannt. Er beschreibt dann, wie er mit 2 Kollegen zum Präsidenten der Anstalt geladen wird, zur feierlichen Prozedur. Da sitzt also dieser Präsident, gleichsam in Wolken entrückt, im Habitus eines Stellvertreters des Kaisers, mit schaukelndem Bauch. Hinzu kommt die Lächerlichkeit eines Mannes, dessen hohe Stellung nicht ganz seinen Verdiensten entspricht. Kafka hat bereits kleine Lachanfälle, tarnt sie als Hustenreiz. Dann beginnt die weihevolle und hohle Rede des Präsidenten und Kafkas Lachen wird unbezwingbar. Zu allem Unglück fängt dann ein Kollege Kafkas, ein guter Biertrinker, mit einer läppischen Dankesrede an. Nun wird es Kafka zu viel. Die Welt vergeht ihm, das Lachen steigert sich zu einem unmenschlichen Heulen, vor Lachen gekrümmt und todunglücklich stolpert er am Ende aus dem Saal. Ein Vorfall, der als Amtsaffäre in Erinnerung bleiben sollte. Also er kann nicht anders auch als über Macht zu lachen, über mächtige Leute. Und
ja, das ist ja eins seiner großen Themen,
ja,
ne?
Genau.
Macht. Und ich habe mich jetzt gerade, als du das vorgelesen hast, gefragt, in dem einen Interview mit dem einen Kafka-Experten stand ja auch, dass er in diesem bekannten Brief an seinen Vater, seinen Vater quasi ja total dekonstruiert, ja. Wo der Fachmann dann sagt, ja, aber das er projiziert dort Dinge in den Vater rein, wo er selber weiß, dass das nicht stimmt.
Ja,
das stimmt gar genau. Nicht. Und ich habe mich jetzt gefragt, wenn er das an seine Verlobte schreibt, also vielleicht stimmt der Depressive ja doch und das ist sein verzweifelter Versuch, sich lustiger zu machen, als er wirklich ist.
Ja, das wäre natürlich auch wieder witzig, aber ne? Ja. Aber diese Lachanfälle bei Lesungen scheinen ja irgendwie auch verbürgt zu sein. Also es muss passiert sein.
Ja, ja.
Ich fand das jedenfalls geil. Es müsste mal so Kafka-T-Shirts mit so einem lachenden Kafka geben. Das fände ich cool. Sowas würde ich gerne tragen, weißt du? So, ja. Man müsste wahrscheinlich auch mal das Bild von Kafka dekonstruieren, was man so von ihm hat. Nehmen wir irgendwie.
Ja, man sieht ihn ja immer nur so ein ernstes Gesicht.
Ja.
Ne? So, Kafka gilt als ernst.
Also, was man ja sagen muss, die ARD hat ja eine Kafka-Serie neulich erst veröffentlicht. Mhm. Ist noch gar nicht so lange her, müsste noch in der Mediathek zu finden sein. Ich persönlich fand die gar nicht so gut. Ich habe die erste Folge gesehen und dachte, ja, aber worum die sich schon bemühen, ist, Kafka als einen lustigen Typen darzustellen. Einer, der gerne lacht, der komische Ideen hat, der seine Kumpels zu Streichen anstiftet und sowas alles. Das ist, eigentlich ist es ganz schön gemacht. Es ist ein bisschen wie eine geschauspielerte Doku, so ein bisschen beides.
Aha. Okay.
Kann man sich mal angucken. Ich glaube, man lernt wahnsinnig viel über Kafka, weil das eine sehr, sehr gut recherchierte Doku auch sein soll. Genau, ich hatte jetzt keinen Bock mehr, als die erste Folge zu gucken. Aber jedenfalls, weil ich gerade gesagt habe, man müsste mal das Kafka-Bild dekonstruieren. Also die versucht das schon.
Ja.
Und es gibt auch mittlerweile ziemlich gute Kafka-Biografien, die das machen. Die also diesen depressiven Existenzialisten sozusagen mal ein bisschen anders zeigen und sagen, so war das gar nicht. So war der gar nicht drauf.
Ja, ist ja toll. Finde ich ja total schön, weil das macht mir Kafka gleich auch sympathischer, muss ich zugeben. Weil, und das macht mir auch noch mehr Lust auf seine Texte, weil ich, wenn ich dahinter nicht immer nur die, keine Ahnung, zwar kryptische, aber scharfsinnig verzweifelte Analyse der Welt lesen muss, sondern durchaus auch den Schalk im Nacken sehen kann. Ja, dann, weißt du, dann hat das, ich meine, und auch wenn ich dran denke, ne, eine Geschichte wie die Verwandlung,
ja,
ne,
genau.
wo sich der Mensch in diesen Käfer verwandelt, ne, fantastische Novelle, könnte man sagen, ne? Es ist mehr als eine Kurzgeschichte, irgendwie wie so ein Kurzroman irgendwie, aber wie er das beschreibt, ich meine, das ist dramatisch und auswegslos, aber es ist auch unfassbar komisch.
Stimmt.
Wie dieser Mensch als Käfer dann da irgendwie auf dem Rücken liegt und sich versucht, irgendwie umzudrehen und es nicht klappt und so. Also es ist, ist schon stark.
Also. Du hast ja dieses Interview mit dem Safranski gelesen über Kafka. Rüdiger, genau, der hat auch ein Buch über Kafka geschrieben. Was ist dir da so, woran bist du so hängen geblieben? Was hat dir gefallen an dem Gespräch?
Naja, an verschiedenem, was wir jetzt hier auch schon so ein bisschen angesprochen haben. Also das blitzt da ja alles auf. Was ich ganz cool fand, war ein bisschen mehr über Kafkas Leben zu hören und darüber dass anscheinend für Kafka das Schreiben das Eigentliche war.
Ja.
Ne? Also der beschreibt das so, dass Kafka wie in so einer Zange sich befunden hat zwischen Familie und den Ansprüchen von Familie und dem Berufsleben, wo es darum geht, nun irgendwie das Leben zu finanzieren und so das ganz normale bürgerliche Ding irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ja. Und dazwischen irgendwie Kafka, der eigentlich nur schreiben will. Also der am liebsten, und deswegen hat er auch seinen Beruf nicht so ernst genommen, sich irgendwie so eine lausi Stelle gesucht, wo er irgendwie nachmittags schon nach Hause kommen konnte. Deswegen hat dann auch das mit den Frauen bei ihm meistens nicht so gut funktioniert. Erst am Ende seines Lebens, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ja. Und ich fand das dann so spannend, wie der Safranski, wie er beschreibt, wie Kafka quasi mit seiner ersten Verlobten angebandelt hat. Und zwar literarisch.
Ja.
Die haben sich getroffen im August und dann erst wieder im nächsten Frühjahr. Und dazwischen hat Kafka, was sagt er?
500 Seiten. Etwa 500 Buchseiten Briefe geschrieben.
Ja, 500 Buchseiten Briefe, die wohl sensationell waren. Ja. Er zitiert auch so ein paar Sachen daraus, wo du echt denkst, boah, was für eine Sprachgewalt. Und dann kommt quasi so raus, wie sich Kafka das Leben erschreibt.
Ja.
Ja, und dann treffen sie sich und alles wird sehr trivial und Kafka ist schnell gelangweilt und irgendwie...
Nicht nur das, er kriegt sogar Panik.
Ne? Ja, er kriegt Panik,
weil jetzt das echte Leben auf einmal auf der Matte steht und sie gehen Möbel aussuchen und so für eine gemeinsame Zukunft und er will einfach nur noch weg.
Ja, genau. Stell dir doch mal vor, wie furchtbar das für die arme Frau gewesen sein muss. Die kriegt einen Brief nach dem anderen und denkt, boah, was für ein Mensch.
Genau.
Er liebt mich. Was für eine Tiefe und Sprachgewalt. Und das ist ja Wahnsinn. Ne? Also die Briefe lesen sich wohl auch wie Literatur quasi. Ja. Und dann ich meine, und du steigerst dich dann da ja rein. Ich habe den besten Mann der ganzen Welt. Und dann sagst du so, und jetzt gehe ich für das gemeinsame Leben mit ihm Möbel aussuchen. Und du merkst, hier bricht gerade alles zusammen irgendwie. Ach du Scheiße, ey.
Ja.
Was für ein Drama.
Krass,
was für ein Drama.
Ey. Genau.
Ja.
Das Problem ist ja, dass noch nicht mal Sex für ihn dann irgendwie das Ding gewesen wäre, wo er, hat man ja manchmal, ne? Okay, ich bleib mit dir zusammen, Hauptsache im Bett klappt es irgendwie. Das war ihm gar nicht so wichtig anscheinend, ne? Er hat gesagt, an irgendeiner Stelle hat er gesagt, der Coitus ist eigentlich mehr so die Bestrafung für die Freuden des Zusammenseins.
Ja, stimmt, genau. Aber das fand ich auch spannend.
Ja, das ist echt eine krasse Aussage, ne? Also, es ist ja ganz schön, mit dir zusammen zu sein, aber Sex muss jetzt wirklich nicht sein. Also, so klingt das ein bisschen.
Nein, ich habe so verstanden. Sex ist schon toll, aber die Ejakulation beendet das ja.
Ach so.
So habe ich verstanden. Also das Eigentliche ist nicht der Orgasmus, sondern das Miteinander.
Ah.
Ne? Und da habe ich durchaus auch den sexuellen Akt mir drunter vorgestellt, sozusagen.
Okay.
Na gut, und an irgendeiner Stelle beschreibt oder vergleicht er ja auch auch das Schreiben mit der Ejakulation. Und Leute, Freunde von ihm sagen auch, er hätte ihnen gegenüber so dieses Rauschhafte des Schreibens wie eine Ejakulation beschrieben. Und dann wird hinten angefügt, wobei die Ejakulation ist für... Also die körperliche ist für Kafka eigentlich nur das Abbild. Das Eigentliche ist das Schreiben. Das fand ich auch total geil.
Also das Schreiben toppt alles.
Das Schreiben toppt alles.
Und deshalb will er in Wirklichkeit eigentlich nur schreiben. Ne?
Gofi, kennst du das? Also so eine Vernarrtheit in die...
Also so krass weiß ich nicht. Ich kenne schon das Rauschhafte... in der künstlerischen Arbeit, wenn es denn mal klappt.
Ja.
War bei ihm ja auch nicht immer so. Der hatte auch seine Nächte. Er hat ja meistens nachts geschrieben, wo er, glaube ich, fürchterlich kämpfen musste. Oder aber er hat stellenweise gar nicht geschrieben, weil dieser Schub eben nicht da war. Und wenn dann der Schub kam, hat er es wieder gemacht, quasi. Also das war, Aber also ich kenne das schon auch, dass es sehr, sehr rauschhaft ist. Wir reden dann ja oft von dem Flow, wenn du dann im Flow bist und die Dinge genau. einfach passieren und du davon selber überrascht bist. Ich finde schon, dass das auch was mit einer erotischen Lust zu tun hat. Ja. Finde ich schon. Ja.
Ja.
Aber ich finde echten Sex jetzt eigentlich auch nicht schlecht.
Ja, ich meine, also ich kenne das so in Ansätzen. Aber so wie das da von Kafka beschrieben ist, denke ich, boah, das war einfach ein Alles-oder-Nichts-Typ. Also,
ja, das stimmt.
Das war wirklich 100% in dieser Welt, in dieser Kunst, in dem Schreiben. Und der Rest ist dann halt auch dabei. Und ich merke so auch als, ich verstehe mich ja auch als Künstler. Und trotzdem würde ich irgendwie immer sagen, das Wichtigste in meinem Leben ist aber nicht die Kunst. Also da ist dann Familie oder auch, keine Ahnung, Überleben oder eben auch Religion für mich tatsächlich wichtiger. Also Kunst ist schon wichtig. Und naja, ich verbringe schon viel Zeit auch mit der Kunst im Sinne von so viele Filme, wie ich sehe und darüber nachdenke und so weiter. Es ist dann oft an dem Punkt eher rezipierend. Als eigener Künstler mache ich ja auch schon mal Dinge, aber gar nicht so viel. Also ich will damit sagen, das baut sich bei mir mehr als Baustein in mein Lebensmosaik sozusagen. Und bei Kafka klingt das so, als ob der Rest, also als ob das normale Leben sich um ein Riesenpuzzlestück auf dem Steg schreiben und dann gibt's so drei andere Puzzlestücke, die noch daneben dran so ganz klein liegen irgendwie.
Ja, das ist ja der Punkt, den ich an diesem Gespräch mit Rüdiger Safranski so spannend fand. Also, dass für ihn Kunst und Leben in so einem Widerspruch standen. Ja. Also ich glaube, ich habe das auch nicht so verstanden, dass sich das wie kleine Mosaiksteinchen drumherum gruppierte, sondern ich habe das wirklich als ein Gegeneinander verstanden. Entweder schreiben oder das Leben. Ja. Und weil er eben aus dem Judentum kam und dieses Denken auch hatte und im Judentum das der normale Lebensvollzug als etwas Heiliges gilt, hat er auch ständig deshalb Gewissensbisse gehabt, dass er es also nicht hinbekommt, das Leben richtig zu leben, so wie man das von ihm eigentlich erwarten sollte, so als guter bürgerlicher Jude. Und dann im weiteren Verlauf scheint es aber auch so gewesen zu sein, dass das Schreiben für ihn fast so etwas wie was Heiliges hatte oder zumindest als der Sinn seines Lebens. Und wenn diese zwei großen Pole gegeneinander stehen, ist es natürlich eine ständige Spannung, in der er steht, die er nicht einfach so auflösen kann. Und die sich dann irgendwie auch so in einem schlechten Gewissen, in so ein Schuldgefühl gezeigt haben. Also er hat sich irgendwie, das war ein Thema bei ihm dann auch, mit Schuld umzugehen, mit der Schuld nicht wirklich leben zu wollen, wie man das halt soll.
Ja, und da sind wir dann natürlich bei dem, wofür man Kafka ja irgendwie auch hauptsächlich kennt. Irgendwie als jemand, der Texte schreibt, in denen das Leben irgendwie immer eine Auswegslosigkeit beinhaltet.
Ja.
Also, oder ganz oft zumindest. Irgendwie etwas, woran sich der Mensch abarbeitet. Ich denke jetzt an das Urteil und diese Sachen, ne, wo dieser Typ vor dem Wächter steht und von einem Ort zum nächsten geschickt wird und immer wie durch so ein Büro-Ding irgendwie wandert und ähnlich wie Brazil. Kennst du den Terry Gilliam-Film Brazil?
Nee, den kennt ich
nicht. Da wird auch so eine absurde Welt gezeigt, die Büroalltag, Science Fiction, wo die diktatorische Gesellschaft den Menschen in lauter Absurditäten gefangen hält quasi und damit auch gefügig macht und damit sozusagen die Macht dieses diktatorischen Regimes sichert.
Ja.
Weil der Mensch quasi nicht aus dem Hamsterrad kommt, herauskommt, irgendwie sich sich an Blödsinn abzuarbeiten.
Ja.
So. Und, ja. Und bei Kafka wirkt das auf mich eben auch so. Und dort eben aber auch metaphorisch jetzt nicht nur, oh, ich muss hier einer Arbeit nachgehen, der ich gar nicht nachgehen will. Aha. Sondern irgendwie, ich versuche das Rätsel des Lebens zu lösen und komme eigentlich nicht vom Fleck.
Ja.
So, ich finde, das, also das strahlt mir bei ihm immer wieder entgegen. Und da sind wir ja sozusagen, wieso kam ich da jetzt drauf?
Schuld,
genau.
Ja.
Ja, genau. Also so dieses Verhängnisvolle. Ich bin gefangen in einem Sein, aus dem ich nicht tatsächlich ausbrechen kann. Ich versuche es zwar, und dann bin ich doch Sisyphus, der das Ding nach oben rollt und dann rollt es wieder runter und scheiße, ich roll es nochmal hoch und nochmal und nochmal.
Ja.
So. Und das hat ja was mit einem nicht bewältigen können und schuldig werden oder so zu tun, oder?
Ja, das stimmt. Wobei der Josef Vogel, von dem ich jetzt öfter schon geredet habe, der beschreibt in diesem Interview, das er mit der Zeitschrift führt, dann verschiedene Strategien, also die Kafka in seinen Geschichten entwirft, wie man dann eben aber doch mit dieser Macht, die einen irgendwie bedrängt und nicht entkommen lassen will, dann umgehen kann. Also
ja.
Zum Beispiel, also er sagt so, er findet so 6 Strategien, wie das geht. Also zum Beispiel beschreibt Kafka, man kann ja einfach, wenn man in so einen Kampf hineingezwungen wird, einfach nicht kämpfen. Man kann ja den Kampfplatz einfach verlassen, weil man kann sowieso nicht gewinnen, also kann man auch einfach weggehen. Also man geht dem Kampf einfach aus dem Weg. Das ist eine Möglichkeit.
Ja.
Oder eine zweite Möglichkeit wäre, sich zu verwandeln. Also wie der Mensch, der zum Käfer wird. Der hat ja diesen komischen Vater, in dessen Haus er lebt, und er ist unglücklich und dann wird er zum Käfer. Und er lebt dadurch ein anderes Leben. Die dritte Geschichte wäre, man verwandelt sich auch nochmal anders. Wie sagt er hier? Also es gibt ja die Geschichte von dem Affen Rotpeter, der dann irgendwann selber zum vom Tier zum Menschendarsteller wird und einfach auch eine neue Daseinsform annimmt. Es ist alles so unwirklich, so surreal halt. Ne? Man fragt sich, ob das auch irgendwie wieder ein bisschen auch komisch ist. Man kann die Dinge sabotieren, also diese Maschine in der Strafkolonie, die diese Leute so schrecklich hinrichtet. Der wird irgendwann der Befehl gegeben, sei gerecht. Und nachdem die Maschine diesen Befehl bekommen hat, zerlegt sie sich selber in Einzelteile. Und eine fünfte Strategie ist zum Beispiel, man kann endlich aufhören, nach Schuld und schlechtem Gewissen zu fragen. Also, weil das sowieso sinnlos ist.
Ja.
Kafka soll gesagt haben, es gibt nichts Unsinnigeres als eine ernsthafte Verhandlung von Schuldfragen. Also vielleicht hat er das sich selber gesagt, weil er ja offensichtlich Schuldkomplexe gehabt hat. Ja.
Ja, das ist sozusagen, da frage ich mich, also zumindest bei dem Kafka, den ich so vor Augen habe, und okay, wir haben schon gesehen, das ist ein, der hat doch auch mehr gelacht als der Kafka, den ich vor Augen habe. So,
ja. Ne?
Also der stimmt nicht ganz, der Kafka, den ich vor Augen habe, der ist ein Klischee irgendwie, der dem wirklichen Menschen Kafka nicht gerecht wird. Aber also trotzdem steht für mich irgendwie Auswegslosigkeit irgendwie über dem Werk von Kafka. Also anrennen gegen Dinge, aus denen man eben nicht ausbrechen kann.
Ja.
Und jetzt so die Punkte, die du genannt hast, diese 6, die klingen ja nach, ja, dann verwandel dich halt.
Ja.
Oder dann soll die Maschine halt den Befehl kriegen, der sie dann dazu bringt, sich selbst zu zerlegen. Das sind ja alles schöne Ideen, aber die Frage ist, ob das
funktioniert überhaupt.
Im wahren Leben.
Ja.
Genau. Und B, warum Kafka dann ganz oft eben die Auswegslosigkeit so stark gemacht hat. Die Absurdität. Das Anrennen, Sisyphus.
Ja. Könnte es nicht auch sein, dass die Welt indem er die Welt auseinander nimmt sozusagen, indem er das, was wir als logisch verstehen, als Gesetzmäßigkeiten, wo wir sagen, ja, so funktionieren die Dinge halt. Wenn man dies tut, folgt das und so weiter und so fort. Indem er das auseinander nimmt und alles gegen sich wendet und sozusagen die Welt auflöst, könnte das nicht dann sein, dass er auch sagt, ach, wisst ihr was, Leute, ist alles gar nicht so wichtig.
Ah, okay.
Frage ich mich, ne?
Ja.
Ein Forscher hier in dieser Zeitschrift, okay, die wir gelesen haben, hat gesagt, wenn man die Geschichten von Kafka als sozusagen nur aus der menschlichen Perspektive liest, dann könnten die einen schon irgendwie ziemlich bedrücken.
Ja.
Aber wenn man einfach mal guckt, wie viele Tiere darin vorkommen und Gegenstände und was mit diesen Tieren und Gegenständen eigentlich so passiert. Und wenn man sich vorstellt, die ganze Welt besteht eigentlich nicht nur aus Menschen, sondern aus allen möglichen anderen Lebewesen auch, dann sind das eigentlich wieder ganz positive Geschichten, weil die kommen eigentlich immer ganz gut weg dabei. Also die Welt, also der Gedanke ist, die Welt ist doch eigentlich größer als der Mensch, ne? Und die Welt lebt vor sich hin. Und wir sind manchmal mit dabei und manchmal auch nicht. Aber grundsätzlich nimmt alles einen guten Weg. So, das wäre dann also weggegangen von diesem menschenzentrierten.
Ja, ja, ja. Oder auf den Menschen bezogen könnte man vielleicht auch sagen, nimm dich mal nicht so ernst.
Ja.
Das Leben geht seinen Gang.
So, genau. So meine ich das.
Ja, 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 genau. Ja. Ja. Ist ein guter Tipp. Ob man das immer so hinkriegt, wenn man in seiner kleinen Welt den Stein auf den Berg rollt, irgendwie ist
schon richtig
die große Frage. Aber eigentlich ein super Tipp, ehrlich gesagt.
Aber ist das nicht irgendwie doch auch eine recht weise Lebensweise, Einstellung so? So ein bisschen so zen-mäßig, weißt du? So,
ja, genau.
Ich bin eigentlich auch nur ein kleiner Bestandteil dieser großen Welt.
Ja.
Und ob es mir nun gut geht oder nicht, welche Bedeutung hat das eigentlich?
Genau. Oder so stoikermäßig, ne? Ich kann an den meisten Dingen eh nichts ändern, also lebe ich.
Ja.
So, ne? Cool, spannend. Ja, okay, damit, also wenn man das sozusagen mal jetzt so als These annimmt, dass das eine seiner Botschaften sein könnte, so, dann wird Kafka, dann kriegt Kafka ein ganz anderes Gesicht für mich. Weißt du?
Ja.
Weil es dann eben nicht um die Klage geht, dass die Welt so absurd ist und man sie nicht bezwingen kann, sondern das wäre dann sozusagen ein Humorist, der seine Witzchen über die Welt schreibt, die man nicht bezwingen kann und sagt, ist es nicht witzig? Weißt du?
Ja, genau. Ohne die ganze Ernsthaftigkeit der Welt sozusagen daraus zu kürzen.
Ja, genau.
Also die bleibt da drinnen. Die Auswegslosigkeit, die Ziellosigkeit, manchmal der Schmerz in allem, das Verletztwerden, die Frustration, weil man Ziele, die man sich gesteckt hat, einfach nicht erreicht. All das bleibt in den Geschichten enthalten. Ja. Und trotzdem kann man sich zurücklehnen und das irgendwie auch als einen Witz empfinden und darüber lachen.
Ja.
Weißt du, das erinnert mich gerade an ich habe neulich in Erfurt in einer Buchhandlung meine Geschichten vorgelesen, aus Huchting.
Ja.
Und die Leute haben mir zugehört und es wurde ganz schön viel gelacht. So, ne? Und hinterher hat mich die eine Buchhändlerin angesprochen und wollte so ein bisschen mehr über mich erfahren, weil die absolut keine Ahnung hatten, wer ich überhaupt bin. Und mich noch nie auf dem Schirm gehabt haben und so. Und dann sagte sie irgendwann, die Figuren in deinen Geschichten, die sind alle so traurig. Und da habe ich gestutzt, ne? Und habe gedacht, ja gut, aber wir haben doch eben echt ganz schön viel gelacht eigentlich, ne?
Ja. Ja.
Und dann habe ich gedacht, ja gut, irgendwo hat sie ja auch recht. Ich sage dann zu ihr, ja gut, das Leben halt, ne? Also das Leben ist halt natürlich immer beides. So, ist ja klar. Und klar, also der Typ in der Geschichte, der ist alleinstehend und wird wohl auch keine Frau mehr finden, aber immerhin hat er eine Nachbarin, die nackt schläft, die kann er dann beobachten, auch schön.
Ja, genau.
Und die eine Familie, die hatte halt autistische Kinder, aber immerhin finden sie raus, wie man die gut beschäftigen kann, nämlich Waschmaschine gucken. Ne? Und so. Und klar, das ist immer, beides ist immer mit drin.
Genau.
Man kann sich halt entscheiden, willst du jetzt weinen oder willst du lachen? Und man kann sich halt auch für das Lachen entscheiden. So. Das finde ich halt einen ehrlichen Umgang mit der Wirklichkeit. Und so verstehe ich auch Kafka. Also ich finde auch das Lachen bei Kafka wie so ein Akt des Widerstandes. Ne? So, nein, ich lass mich jetzt nicht von dir runterziehen, Welt. Ich lache dann lieber über dich, weil es gibt genauso viel Material sozusagen über dich zu klagen, wie über dich zu lachen. Es ist, ich kann mich selber entscheiden, in welche Richtung ich gehe. Und so habe ich meine Geschichten halt auch verstanden. Ich war von der Rückfrage der Buchhändlerin aber ehrlich gesagt ein bisschen konsterniert. Ich dachte so, hä, ist das nicht irgendwie klar, welches Programm hier läuft? Ne? Ist dein Leben so viel besser? Hast du es noch nie erlebt, dass eine Beziehung gescheitert ist oder dass jemand in deinem Bekanntenkreis schwer erkrankt ist oder sich ein Kind nicht mehr, also ein Kind nichts mehr von dir wissen will oder sowas? Hast du es noch nie erlebt? Das ist doch irgendwie auch Teil des Lebens, oder nicht? Ne? Ja, willst du jetzt immer nur weinen oder wollen wir jetzt ein bisschen zusammen lachen? Das kann man sich dort noch irgendwie auch entscheiden, was man will. Das finde ich eine ehrliche Herangehensweise. Oder wie denkst du?
Ja. Also ich meine, ich bin Comedian, also ich weiß genau, was du meinst. Und in der Absurdität, ne, also ich meine, ist auch ein Klischeesatz, aber der stimmt einfach, dass hinter jeder Clownsmaske auch eine Menge Tränen stecken irgendwie. Und genauso kann man es ja auch rumdrehen. Mhm. In jeder Ernsthaftigkeit steckt an sich auch eine Menge Humor, wenn man mit entsprechenden Augen darauf guckt irgendwie. Und ich würde dem total zustimmen. Es ist, ich glaube, wir heutzutage wollen wir gerne Eindeutigkeit. Mhm. Ich glaube, das könnte sein, dass das in der Frage der Buchhändlerin durchklingt, weil wir Eindeutigkeit haben. Ist es ein Drama oder ist es Comedy? Ja. Ist das eine Satire oder soll ich das ernst nehmen? So nach dem Motto. Ne? Und ich meine, obwohl es natürlich in der Literatur immer ein Spannungsfeld ist oder oft zumindest, könnte ich mir vorstellen, dass die irritiert war und das kommt ja gerade bei Kurzgeschichten gut raus, weil du mehrere Kurzgeschichten hörst und die funktionieren alle zweideutig, mehrdeutig und eben nicht. Und bei einem Roman merkst du das vielleicht nicht so leicht, weil du, keine Ahnung, 300 Seiten hast, wo du in diese Geschichte eintauchst. Und klar, dann gibt's Momente, wo du auch lachst oder giggelst und dann wieder Tränen in die Augen kriegst und so. Also ich will damit sagen, vielleicht sind auch gerade Kurzgeschichten prädestiniert dafür, genau diese Spannung aufzuzeigen und so, dass sie einem bewusst wird und dann eben unter Umständen irritiert, weil man das nicht mehr gewohnt ist oder so.
Das kann sein. Ja, das kann sein. Der Wunsch nach Eindeutigkeit, das ist möglicherweise auch das, was Leute vom Lesen von Kafka irgendwie abhält.
Ja.
Ne?
Ja,
ganz, ich weiß, kann damit nichts anfangen. Was will er von mir? Wo will er denn jetzt schon wieder drauf hinaus? Ach du meine Güte.
Genau. Mhm. Genau. Aber wo wir nochmal beim Thema Macht sind. Du hast doch vorhin gesagt, dass du noch eine schöne Geschichte von ihm hast. Ich würde jetzt gerne mal was hören.
Gute Idee.
Und das Thema Macht ist ja nun eins der Hauptthemen sozusagen. Und so wie du sie mir vorhin angeteasert hast, ist das ja quasi auch, drückt das ja auch einen Umgang mit dem Thema Macht.
Ja, total.
Aus.
Ja. Die ist gar nicht lang. Also ganz viele Erzählungen von Kafka sind wirklich nur ganz, ganz kurz. Und die hier geht auch nicht lang, ein paar Minuten nur, und die heißt Poseidon. Poseidon saß an seinem Arbeitstisch und rechnete. Die Verwaltung aller Gewässer gab ihm unendliche Arbeit. Er hätte Hilfskräfte haben können, wie viel er wollte. Und er hatte auch sehr viele. Aber da er sein Amt sehr ernst nahm, rechnete er alles noch einmal durch und so halfen ihm die Hilfskräfte wenig. Man kann nicht sagen, dass ihn die Arbeit freute. Er führte sie eigentlich nur aus, weil sie ihm auferlegt war. Ja, er hatte sich schon oft um fröhlichere Arbeit, wie er sich ausdrückte, beworben. Aber immer, wenn man ihm dann verschiedene Vorschläge machte, zeigte es sich, dass ihm doch nichts so zusagte wie sein bisheriges Amt. Es war auch sehr schwer, etwas anderes für ihn zu finden. Man konnte ihm doch unmöglich etwa ein bestimmtes Meer zuweisen. Abgesehen davon, dass auch hier die rechnerische Arbeit nicht kleiner, sondern nur kleinlicher war, konnte der große Poseidon doch immer nur eine beherrschende Stellung bekommen. Und bot man ihm eine Stellung außerhalb des Wassers an, wurde ihm schon von der Vorstellung übel. Sein göttlicher Atem geriet in Unordnung, sein eherner Brustkorb schwankte. Übrigens nahm man seine Beschwerden nicht eigentlich ernst. Wenn ein Mächtiger quält, muss man ihm auch in der aussichtslosesten Angelegenheit scheinbar nachzugeben versuchen. An eine wirkliche Enthebung Poseidons von seinem Amt dachte niemand. Seit Urbeginn war er zum Gott der Meere bestimmt worden und dabei musste es bleiben. Am meisten ärgerte er sich, und dies verursachte hauptsächlich seine Unzufriedenheit mit dem Amt, wenn er von den Vorstellungen hörte, die man sich von ihm machte, wie er etwa immerfort mit dem Dreizack durch die Fluten kutschiere. Unterdessen saß er hier in der Tiefe des Weltmeeres und rechnete ununterbrochen. Hie und da eine Reise zu Jupiter war die einzige Unterbrechung der Eintönigkeit. Eine Reise übrigens, von der er meistens wütend zurückkehrte. So hatte er die Meere kaum gesehen, nur flüchtig beim eiligen Aufstieg zum Olymp. Und niemals wirklich durchfahren. Er pflegte zu sagen, er warte damit bis zum Weltuntergang, dann werde sich wohl noch ein stiller Augenblick ergeben, wo er knapp vor dem Ende nach Durchsicht der letzten Rechnung noch schnell eine kleine Rundfahrt werde machen können. Das war alles.
Wie geil.
Das finde ich auch mega. Vor allen Dingen, der Kafka war ja selber auch so ein Schreibtischtyp. Also der hat ja bei der Arbeiterunfallversicherung gearbeitet in Prag. Und der kannte sich mit Büroarbeit und Schreibtischarbeit natürlich auch aus, ne? Und wie scheiße die war. Ja.
Ja, und ich meine, und da sitzt denn der Gott, der seine Welt quasi nur vom Schreibtisch aus kennt, irgendwie. Und irgendwie, und irgendwie, es klingt fast so, als ob das Weltende, was am Ende quasi anschwingt, quasi dadurch verhindert wird, dass das halt so ein Pedant ist, der irgendwie alles nochmal durchrechnen muss. Und dann, huch, Armageddon ist ausgefallen. Ah ja, ich habe zu lange gerechnet. Oh, Entschuldigung. Leute, irgendwie so.
Stimmt. Ja, genau. Man muss dann, finde ich, auch wieder an diese Szene denken, wie der Kafka in dem Büro von diesem von seinem Boss da den Lachanfall gerichtet hat. So ein Typ stelle ich mir dabei vor, weißt du? Mhm. So. Mhm. Mhm. Ja.
Na gut, aber ist das quasi ein Lachen über Diktatoren? Also, keine Ahnung, ich meine, und was sagt das? Also quasi sind Diktatoren, oder ist es ein Lachen über, wofür steht Poseidon deiner Meinung nach?
Ja, der steht ja eigentlich für einen machtlosen Mächtigen, denn der hat zwar die Verantwortung und den Titel, aber der wird ja von seiner eigenen Arbeit überwältigt. Der kommt ja von seinem Schreibtisch gar nicht los, weil die Arbeit ihn nicht lässt. Das heißt, eigentlich ist gar nicht der Poseidon der Mächtige, sondern diese Bürokratie ist die eigentliche Macht in der Geschichte, würde ich sagen, oder?
Ja.
Und der muss schon die Welt untergehen, dass der dann endlich mal dazu kommt, einen Urlaub zu machen. Und vielleicht doch nochmal seine Meere anguckt, bevor dann irgendwie alles verbrennt, ne?
Ja.
Und das ist ja ganz typisch für Kafka, dass die Macht, die gar nicht unbedingt in den Herrschaftspositionen und in den Titeln besteht, sondern in irgendeiner diffusen...
Im System.
Mhm. Genau, das ist eine systemische Macht eigentlich. Ja. Und man wird ja nicht habhaft, ne? Man kann die nirgendwo gezielt angreifen, weil die überall ist und sofort ausweicht, wenn man sie angreift.
Ja, also es geht, stimmt, und wo du es so sagst, es geht dann ganz oft, das, was ich vorhin als auswegslos beschrieben habe, das sind nicht unbedingt, keine Ahnung, böse Menschen, die irgendwie andere unterdrücken oder so,
ja.
Sondern das ist das System, an dem man sich die Nase blutig rennt.
Ja.
Bürokratie, keine Ahnung, Lebensregeln, sowas wie ungeschriebene Gesetze, Dinge, die man nicht weiß und dadurch ständig in ein Fettnäpfchen nach dem nächsten tritt und
genau.
So weiter. Also das ist schon ein wichtiges Thema bei Kafka, glaube
ich. Das stimmt,
also,
ja, das stimmt.
Ja.
Und das kann man wirklich ganz gut nachvollziehen. Also,
ja, total.
Ja, es ist ja viel leichter, wenn man zum Beispiel unter Umständen leidet, dann sind wir ja immer versucht, dann die schuldige Person zu finden.
Genau.
Ne? Irgendjemand muss dann Schuld haben. Die Regierung, die Ampelregierung, keine Ahnung wer, der Bürgermeister.
Die Grünen.
Die Grünen.
Im besten Fall immer die Grünen.
Grundsätzlich die Grünen.
Ja, genau.
Ja, genau. Man sucht dann, weil man ja nicht das System angreifen kann oder das System... Weiß ich nicht, dem System, doch, man kann dem System die Schuld geben. Wenn man ehrlich ist, müsste man das tun. Und dann müsste man halt, wenn man was ändern wollte, müsste man sich eben an die Arbeit machen und versuchen, das System zu verändern. Das dauert viel, viel länger.
Ja.
Es ist viel leichter, eine Person zu finden, der man die ganze Schuld in die Schuhe schieben kann, ne?
Genau, genau. So, die Sündenböcke, ne?
Ja, die Sündenböcke, genau.
Die dann stellvertretend geopfert werden, damit man wieder sagen kann, ja, jetzt ist der Gerechtigkeit Genüge getan, jetzt kann ich wieder Netflix gucken.
Also, weißt du,
okay.
Genau.
Und es hat sich natürlich nichts geändert, sondern man hat einfach jemanden bestraft, der es verdient hat,
ja.
So nach dem Motto. Ja.
Genau,
richtig. Öffentlich bloßgestellt.
Öffentlich bloßgestellt, an den Pranger gestellt, keine Ahnung.
Auf Social Media runtergemacht, was weiß ich. Also,
den Trainer gefeuert.
Genau.
Sowas halt. Ja, genau.
Ja, genau, genau. Naja, und und also in dem Sinne ist das, finde ich, dann auch total aktuell, ne? Wo wir sozusagen zurzeit merken, dass die Demokratie als System ein durchaus schwerfälliges System ist und sich manchmal nicht so leicht händeln lässt oder nicht allen das gibt, was sie sich wünschen,
ja.
Und so weiter.
Ja.
Und wir Angst davor haben, dass irgendwer kommen könnte und sagen könnte, komm, ich zeige euch jetzt mal, wo es lang geht, mhm. und dann machen wir das anders hier. Und zwar so, wie es effektiv ist und ja. Wie es smart ist und so, wie es auch was bringt. So, ne? Und da kann man ja sozusagen, also ich kann schon verstehen, dass man auch an sowas, und ich bin ja, ne, also ich glaube an die Demokratie, ich glaube ja. An dieses System sozusagen, nicht weil es ein perfektes System ist, sondern weil ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendein anderes System es besser machen würde, mhm. sozusagen, sondern eher schlechter. Mhm. Aber es bringt natürlich Bürokratie mit sich, es bringt Abstimmungen mit sich, es bringt Debatte mit sich, es bringt die Mühlen mahlen automatisch langsamer, als wenn einer sagt, so, Freunde, hier geht's lang. So, ne?
Ja.
Und da kann ich schon auch verstehen, dass Leute am System verzweifeln. Ich denke dann halt immer, ja, dann sei doch auf der anderen Seite auch ganz froh, weil der Poseidon kommt halt nicht dazu, die Welt zu vernichten, weil er damit beschäftigt ist, seine Rechnungen zu machen, damit alles seine Ordnung hat und damit das ordentlich läuft hier.
Ja.
So, ne?
Ja.
Also, ich denke dann immer. Also so, ne? Ich wollte nur sagen, das hat durchaus einen aktuellen Bezug, diese Frage.
Ich finde, ehrlich gesagt, total, das sind sogar Geschichten für unsere Zeit heute. Ist eigentlich ja. Verrückt, wir begehen den 100. Todestag. Wir feiern ihn nicht, wir begehen ihn. 100 Jahre ist es her, dass der Mann gestorben ist, aber der hat Geschichten geschrieben, die auf unsere Zeit total passen, würde ich sagen.
Ja.
Weil wir, würde ich sagen, vor allen Dingen mit systemischen Problemen zu kämpfen haben. Klimawandel, Umweltschutz ist auch so ein Thema. Also eigentlich alle großen Komplexe, an denen immer eine Vielzahl von Leuten beteiligt sind, sodass man nie einer Person sagen kann, änder dich gefälligst, damit die Dinge sich ändern. Sondern weil du immer eine Vielzahl von Menschen mit ins Boot holen musst, damit Dinge sich verändern. Und dadurch wird alles komplizierter. alles, was so, was solche Netzwerke sind, was große Gruppen sind. Zum Beispiel auch, wie verändern wir unser Verhalten in den sozialen Netzwerken? Ne? Also wie verändert man das, dass das Safe Spaces werden? So, ja, wie macht man das? Also das ist verdammt schwer. Ja. Ja. Und eigentlich sind diese Probleme alle ganz ähnlich gelagert, dass sie total komplex sind und diffus sind und man irgendwie Probleme hat, mit dem Finger auf da hinzuzeigen, wo der Knackpunkt liegt, so finde ich.
Ja. Ja, und deswegen führt man dann eben zum Teil Stellvertreterkriege, ne? So, und eben wählt Sündenböcke aus, um sich Luft zu machen. So. Ja, spannend.
Ich darf mal ganz kurz unterbrechen, liebe Zuhörenden, denn ich möchte euch gerne sagen, dass es neue Beiträge im Cobains Erben WebMag gibt. Das hast du bestimmt schon mitbekommen, dass wir auf unserer Webseite cobainserben.de regelmäßig neue künstlerische Beiträge von Freundinnen und Freunden aus unserem Netzwerk veröffentlichen. Und da kannst du jetzt ganz neu das Gedicht Liebe von Jasmin Brückner lesen, das ich super schön finde. Guck dir das doch mal an. Oder, wenn du mehr so auf bildende Kunst stehst, es gibt ein neues Bild von Tino Brendel. Wahnsinnig beeindruckend, wahnsinnig detailliert, mit verschiedenen Techniken. Das heißt Ausbruch, und das ist ein echter Hingucker. Da musst du dir sogar ein bisschen Zeit nehmen, weil man das ewig lange studieren kann, wenn man das gerne möchte. Es gibt ein weiteres Bild von Ben Giancarelli, und das ist ein bisschen so, könnte man sagen, ein Gegenprogramm. Das ist ganz schlicht und gerade deshalb finde ich das so besonders schön. Es heißt Untitled Creature. Ist ein bisschen älteres Bild schon von ihm aus dem Jahr 2019. Ben Giancarelli, Untitled Creature. Das ist gerade ganz frisch bei uns von ihm rausgekommen. Und dann gibt es ein echt cooles Foto von Tim Ziegenthaler. Tim ist ein wahnsinnig versierter Fotograf, der wunderschöne Porträts macht. Und diesmal hat er den Musiker Rick, wie spreche ich den jetzt aus? Zutphen vielleicht? Ich glaube, aus den Niederlanden, fotografiert. Das ist ein Musiker der Band Skinfilter. Und das sieht wunderschön aus. Das kannst du dir auch mal angucken, wenn du gerne möchtest. Ja, das sind die neuesten Beiträge. Und übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber falls es dir zu mühsam ist, direkt immer auf die Seite zu surfen, kannst du das Cobains Erben WebMag auch abonnieren, indem du meine Newsletter Goofy Zine abonnierst. Und im Goofy Zine werde ich dir alle Beiträge direkt in eine E-Mail einfügen und zuschicken. Und dann bekommst du das eben direkt in dein E-Mail-Postfach geliefert, wenn du das möchtest. Und dann kannst du da in aller Ruhe die neuesten Beiträge studieren.
Spannend, ist denn Kafka, aber Kafka ist schon ein machtkritischer Mensch, oder? Also so das Thema Macht ist ja nicht positiv konnotiert bei ihm, sondern ja.
Nee, gar nicht. So habe ich das jedenfalls verstanden, dass er mit sich an diesem Thema sehr stark abgearbeitet hat, dass er schon auch unter Macht gelitten hat und dass er versucht hat, Wege zu finden, wie man leben kann oder, keine Ahnung, wie man darunter leben kann oder wie man das zumindest beschreiben kann, wie man sich selbst darin verorten kann, unter diesen Bedingungen, unter denen er lebt.
Ja.
So richtige Auswege in dem Sinne hat er dann nicht gezeigt. Ne? Wahrscheinlich stelle ich mir vor, das Schreiben wäre für ihn sowas gewesen. Also sich da eben rauszuschreiben, vielleicht im Schreiben auch wieder sich selbst zu ermächtigen, könnte ich mir vorstellen.
Das erinnert mich übrigens, wo du es gerade sagst, total an einen Roman von Stephen King, Misery, wo es dann kennst du wahrscheinlich, ist auch toll verfilmt worden mit Kathy Bates, wo ein Autor von seinem Number One Fan nach einem Unfall geborgen wird und dann in einer Waldhütte quasi gesund gepflegt wird von diesem Number One Fan, die etwas die etwas, nicht so ganz zurechnungsfähig ist, ja, sag ich mal, und die aber vor allen Dingen seine Liebesromane liebt. So.
Ja.
Und dann, während sie ihn dort pflegt und auch immer was Unheimliches hat, dann sein Manuskript findet, sein letztes Manuskript, weil er seine Liebesromane eigentlich hasst.
Ne? Ja.
Er will eigentlich immer was anderes schreiben.
Ja.
Und jetzt hat er gesagt, so, und jetzt beende ich das Ganze. Und zwar mit Pauken und Trompeten. So. Und hat das fertig geschrieben und war quasi auf dem Weg zum Verlag und hat dann diesen Unfall und Annie, so heißt der Kathy Bates Charakter, findet ihn dann. Und dann liest sie sozusagen das Ende ihrer Lieblingsgeschichte und rastet völlig aus und quält diesen armen Mann dann, um ihn dazu zu bringen, nun das Ende zu schreiben, was angemessen wäre, ihrer Meinung nach. Also sozusagen nicht so einen neumodischen Quatsch zu machen, sondern dieser Buchserie gerecht zu werden. Mhm. Und dann, sorry für die lange Rede, um das so zu verstehen, aber ein Satz, der mich begleitet, seit ich ihn gelesen habe, ist dann, wie dieser Autor dann daran arbeitet und das schreibt und du merkst dann, er wird ja gezwungen, ne, und gequält und er muss das machen und ihr irgendwas liefern und gleichzeitig ist aber das Schreiben an sich eine Art kathartischer Prozess.
Ja.
Und dann fällt dieser wunderschöne Satz, den ich auch in einem meiner Songtexte verbraten habe, dass er sagt, er sucht das Loch im Papier, durch das er fliehen kann.
Ah, ja.
Also so sinngemäß, ja, das Loch im Papier, also das Loch zwischen den Zeilen quasi, die er schreibt, wodurch er quasi fliehen kann.
Ja.
Und das, ja, das ist genau dieses Ding, ne? Du bist in einer verzweifelten Situation,
ja,
oder empfindest das Leben als einigermaßen verzweifelt, aber wenn du das Loch im Papier findest,
ja,
dann findest du den Weg in eine andere Welt. Ja, das finde ich einmal Bombe.
Ich finde das lustig, das erinnert mich an ein Zitat, war das auch der Safranski? Der hat so ein ähnliches Bild benutzt, aber wir hatten vorhin davon gesprochen, wie entgeistert und geradezu paralysiert Kafka war, als aus der Brieffreundschaft mit seiner Verlobten, Felice Bauer, dann plötzlich Wirklichkeit wurde.
Ja.
Und der hat es genau andersrum beschrieben. Der hat geschrieben, die sozusagen die Welt aller Möglichkeiten oder die Möglichkeiten der ganzen Welt mussten plötzlich durch das Nadelöhr der Wirklichkeit durchgezogen werden. Weißt du, das ist also genau die andere Richtung.
Genau.
Und das hat ihn fertig, also das ist so, das sich durch das Nadelöhr winden ist in die Gefangenschaft und der Stephen King-Charakter, der versucht, den anderen Weg zu klettern, weißt du, so aus dem.
Genau. Der versucht, aus der Vergangenheit herauszuklettern und der Kafka muss aus seiner großen Riesenwelt durch das Nadelöhr in die Wirklichkeit irgendwie kommen.
Ja.
Also irre.
Genau.
Ja, total irre.
Das ist so ein bisschen ganz ähnlich. Ja,
ja. Ja, genau.
Das ist schon interessant. Also wir haben davon vorhin gesprochen, wie wichtig ist uns das Kunstmachen eigentlich. Und das ist wahrscheinlich, ich glaube, da sind wir auf der richtigen Spur. Also wir haben darüber gesprochen, welche Möglichkeiten bietet Kafka denn an, sich in dieser merkwürdigen Wirklichkeit, in der man so vieles nicht unter Kontrolle hat. Wie kann man sich daraus retten? Welche Fluchtmöglichkeiten gibt es und für wen muss das Schreiben gewesen sein? Im Schreiben konnte er dann plötzlich das Leben und das Denken, was er wirklich leben und denken wollte. Scheinbar.
Ja, witzig finde ich dann, dass das kommt dann auch in diesem Interview mit dem Safranski heraus, dass gegen Ende seines Lebens das ein bisschen mehr zusammengerückt ist, weil er eine Frau gefunden hat, die ihn, und es war witzigerweise eine gläubige Frau, also die dem, die dem Judentum sehr verhaftet war.
Ja, und die den fantastischen Namen Dora Diamant hatte, was ich ganz großartig finde.
Klingt eigentlich wie eine Romanfigur.
Total, finde ich auch. Dora Diamant, mega.
Dora Diamant und die sozusagen ihm aber auch wieder ein bisschen die Augen für seine Religion geöffnet hat. Hm. Und ich fand das dann so spannend, das steht dann in einem Nebensatz, oder in einem Nebensatz sagt das der Safranski, dass der Kafka damals mit ihr geträumt hat, nach Palästina zu gehen, um dort eine Wirtschaft aufzumachen, ja, und zu kellnern. Genau. Ja. Und zu kellnern.
Genau.
Und da dachte ich, what?
Ja.
Kafka will den Schreibtisch verlassen und kellnern?
Ich glaube, er wollte weiterschreiben. Also ich habe das so verstanden, dass er dann halt kellnert und dann halt auch noch schreiben kann.
Nee, das ist klar. Ja. Aber das war ja so ein also ich meine, von der Unfallversicherung und so einem gegen das Leben anschreiben, ja, plötzlich kommt hier sowas Menschenzugewandtes, wie eine Kneipe aufmachen und dort kellnern. Und natürlich will er weiter schreiben, es geht ja gar nicht anders. Ja. Und da habe ich irgendwie gedacht, leider war das Glück mit dieser Frau dann von relativ kurzer Dauer, weil er irgendwann dann halt gestorben ist.
Genau.
Aber da habe ich gedacht, ach, ist ja faszinierend. Irgendwie hat er dann jemanden gefunden, die ihn nehmen konnte, die er nicht übersteigern musste, wie diese erste
mit diesen 500 Briefen. Ja, und für die das Schreiben was Heiliges war.
Ja, richtig, genau.
Die konnte das als eine heilige Tätigkeit verstehen.
Aus ihrem Judentum auch,
ja,
ne?
Genau. Ja. Und das ist wirklich interessant, ne? Das klingt fast so, als wäre es da beinahe zu so einer Symbiose gekommen von Lebensrealität, Alltag und der heiligen Pflicht des Schreibens sozusagen.
Ja, genau.
Fast wäre es zu so einer Art Versöhnung der beiden Gegensätze gekommen.
Genau. Und dann hat die Unauflöslichkeit, die er vorher immer beschrieben hat, gegen die er angeschrieben hat, doch recht behalten.
Am Ende doch recht behalten, ne? Wie traurig eigentlich.
Das ist krass eigentlich, ne?
Ja, stimmt.
Wobei das auch diese Geschichte klingt dann so, wie halt eine existenzialistische Geschichte enden muss. Du bäumst dich gegen das Leben auf und kurz bevor du denkst, jetzt habe ich's, stirbst du.
Zack. Ja, das stimmt. Ja.
Ist ein bisschen traurig. Aber irgendwie hat das schon, finde ich, auch wenn das jetzt an der Stelle bei ihm reales Leben und nicht fiktives Leben ist, ja doch eben tatsächlich so viel mit dem tatsächlichen Leben und auch mit seinem Thema zu tun irgendwie.
Ja, aber was ich gerade schön finde, ist, dass ihm zumindest auch ein gewisses Glück am Ende seines Lebens beschert hat. Denn sie haben dann gemeinsam Pläne gemacht, ne? Und haben sich eine gemeinsame neue Zukunft ausgemalt. Und es muss ihnen in diesen Jahren, obwohl er dann schon krank war, andererseits auch wirklich gut gegangen sein. Es war irgendwie eine schöne letzte Lebensphase. Also schon der Ausblick auf ein mögliches Glück ist ja manchmal auch schon schön. Auch wenn man das eigentliche Glück dann vielleicht nicht erreicht.
Ja. Naja, und es ist ja, also jetzt, seien wir mal ehrlich, ne? Jetzt das wäre ja quasi das Hollywood-Ende. Sie ziehen dann tatsächlich nach Palästina, er wird Kellner und schreibt und sie lieben sich und alles ist so, der Sonnenuntergang geht unter und du denkst, ach, wie schön, dass der Franz es auch noch mal in seinem Leben zu einem Punkt geschafft hat, wo er komplett versöhnt ist.
Genau.
Aber es wäre ja, also mal ganz ehrlich, es wäre für ein Leben eines Franz Kafka auch ein Scheißende.
Ja, kann man als Zuschauer und Leser, kann man das so sagen?
Ja, nur als Zuschauer.
Für den Menschen selbst ist es natürlich irgendwie schade, aber ja.
Tragisch, stimmt, ja. Na gut, aber was ich damit auch sagen will, also Hollywood lügt ja immer. Also das Ende eines Hollywood-Films ist nie das Ende. Sondern es ist der Punkt, wo man aufhört, eine Geschichte zu erzählen. Keine Ahnung, die vielen Jahre Rosenkrieg, die dann 10 Jahre später kommen, die werden halt einfach nicht erzählt.
Genau.
Alle sagen, ach ja, so schön.
Genau.
Also ich will damit nur sagen, ne, das ist ja Happy End.
Deshalb meine ich meine Figuren sind halt auch traurig, verdammt nochmal. Ja. Weil das halt ist, weil das weil es halt das Glück in dieser Reihenform wahrscheinlich in deinem Leben vielleicht manchmal gibt, aber nur äußerst selten, würde ich mal behaupten.
Ja, oder eben als so was Punktuelles. Ja,
oder sowas, ne? Genau.
Und als dieses Punktuelle darf man das ja auch wirklich genießen und das auskosten und so weiter. Aber ich finde, und das wenn ich das hier so referiere, klingt das auch so, ah ja, genau, und so muss man das machen.
Abgeklärt, ne?
Abgeklärt und so, aber im wahren Leben drücke ich mich ja dann zum Teil auch vor dem Leben, ja, weil es mir Angst macht oder weil ich irgendwie denke, oh Gott, da könnte ja auch das und das passieren und so weiter. Mhm. Und schon an manchen Stellen meines Lebens gescheitert oder zerbrochen wurde und weiß, wie schmerzhaft Leben sein kann. Also ich will damit sagen, ne, in dieser, also leben müssen wir ja alle irgendwie. Mhm. Und klar, man kann dann nach hinten gucken und bestimmte Dinge deuten und Narrative entwickeln und sagen, ja, ja, und das war deswegen und da, aber und dabei habe ich das gelernt. Ist das nicht schön? Und alle nicken und sagen, ah, oh, wie toll. Und das stimmt ja auch. Also ne, ich mache mich darüber gar nicht lustig. Aber gelebt werden muss es dann die nächsten 5 Jahre trotzdem weiter.
Ja, also so. Genau.
Richtig. So ist es halt. Ja. Also das ist Teil der Aufgabe zu leben. Irgendwie mit diesem Prozess eine Art von Frieden zu finden, der aber immer nur punktuell sein kann.
Genau.
Glaube ich. Ja. Glaube ich irgendwie. Ja.
Was hältst du davon, wenn wir mit einer Geschichte von Kafka schließen?
Unser Gespräch? Ja. Eigentlich ist das schön, aber du hattest vorhin im Vorgespräch noch so ein bisschen was zu seinem Judentum angedeutet. Und da wollte ich jetzt eigentlich hin, quasi.
Ah, da wolltest du gerne hin. Ja, okay, gut.
Damit, dass ich sozusagen auf seine jüdische späte Frau angespielt habe.
Ah, das war eine Überleitung. Ah, ich verstehe.
Das war auch eine Überleitung.
Ja, okay, dann also da würde die Geschichte aber ganz gut dazu passen.
Ja.
Denn da wir, das wäre dann eben noch die Frage, wie war Kafka ein gläubiger Mensch oder nicht? Welche Bedeutung hat Religion für ihn gespielt? Das ist, glaube ich, ja, das könnte sehr interessant sein.
Ich finde das super spannend. Ja. Also,
ja, pass auf, dann lese ich dir mal die Geschichte vor, die ganz gut dazu passen würde und die man dahin deuten könnte. Die ist auch nicht lang. Nee, die ist gar nicht lang. Also es geht ganz schnell vorbei. Also die geht so. Sie heißt eine kaiserliche Botschaft. Der Kaiser, so heißt es, hat dir, dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertanen, dem winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne geflüchteten Schatten, gerade dir hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus eine Botschaft gesendet. Den Boten hat er beim Bett niederknien lassen und ihm die Botschaft ins Ohr zugeflüstert. So sehr war ihm an ihr gelegen, dass er sich sie noch ins Ohr widersagen ließ. Durch Kopfnicken hat er die Richtigkeit des Gesagten bestätigt und vor der ganzen Zuschauerschaft seines Todes. Alle hindernden Wände werden niedergebrochen und auf den weit und hoch sich schwingenden Freitreppen stehen im Ring die Großen des Reiches. Vor allen diesen hat er den Boten abgefertigt. Der Bote hat sich gleich auf den Weg gemacht. Ein kräftiger, ein unermüdlicher Mann. Einmal diesen, einmal den anderen Arm vorstreckend, schafft er sich Bahn durch die Menge. Findet er Widerstand, zeigt er auf die Brust, wo das Zeichen der Sonne ist. Er kommt auch leicht vorwärts, wie kein anderer, aber die Menge ist so groß. Ihre Wohnstätten nehmen kein Ende. Öffnete sich freies Feld, wie würde er fliegen? Und bald wohl hörtest du das herrliche Schlagen seiner Fäuste an deiner Tür. Aber stattdessen, wie nutzlos müht er sich ab, immer noch zwängt er sich durch die Gemächer des innersten Palastes. Niemals wird er sie überwinden. Und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen. Die Treppen hinab müsste er sich kämpfen. Und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen, die Höfe wären zu durchmessen. Und nach den Höfen der zweite umschließende Palast. Und wieder Treppen und Höfe. Und wieder ein Palast. Und so weiter. Durch Jahrtausende. Und stürzte er endlich aus dem äußersten Tor. Aber niemals, niemals kann es geschehen. Liegt erst die Residenzstadt vor ihm, die Mitte der Welt, hochgeschüttet, voll ihres Bodensatzes. Niemand dringt hier durch. und gar mit der Botschaft eines Toten. Du aber sitzt an deinem Fenster und erträumst sie dir, wenn der Abend kommt.
Boah, das ist also eine geile Geschichte.
Was denkst du denn jetzt? Oh,
ja, ist ja Wahnsinn.
Ja.
Oh, was für ein Genie. Also ich höre, ne, dass das Wort Gottes macht sich auf den Weg.
Ja, ja. Ja.
Und ähnlich wie Kafka das sonst quasi für den Menschen beschreibt, dass er eben im Hamsterrad feststeckt und nicht dazu kommt, sozusagen seine eigentliche Bestimmung zu finden.
Ja.
So kämpft sich das Wort Gottes, also in Form dieses Dieners. Also ich habe den Kaiser jetzt als die Botschaft.
Ne? Weil der Diener hat das Zeichen der Sonne auf der Brust. Sonne, ja. Gott blickt relativ nah, Kaiser, höchste Instanz. Genau. Also ja, kann man schon.
Genau. Ja, und so und das Wort Gottes versucht sich durchzukämpfen durch das Menschliche, ja, sage ich jetzt mal.
Ja, stimmt, durch das Menschliche,
durch das Menschliche, man könnte hören, durch Interpretationen, durch Stammtischdebatten, was das nun genau bedeutet.
Ja, damit geht es ja schon mal los. Der Kaiser flüstert dem Boten das ins Ohr, da muss der Bote das dem Kaiser zurückflüstern. Da findet ja schon mal die erste Übertragung statt. Dann nickt Kaiser, ja, so ist schon richtig. Aber da wurde ja schon, das ist ja sozusagen die erste, wahrscheinlich kleinste Verfälschung der Botschaft, bevor sie sich dann auf den Weg macht. Ne?
Ja, und also so von der Vorstellung, dass das Wort Gottes es genauso schwer hat, zum Menschen zu kommen, wie der Mensch zum Wort Gottes andersrum, also ne, zu seiner Bestimmung in seinen anderen Geschichten. Also hier denkt Kafka quasi von der anderen Seite aus. Die Bestimmung soll zu dir kommen, aber die hat's ganz schön schwer. Meine Güte, die muss durch allerlei Köpfe und Gedanken und Meinungen durch und so weiter. Und sie wird es wahrscheinlich auch in der Reinform niemals schaffen. Und dann ist natürlich das Ende irgendwie auch wirklich schön, weil er sagt, na, jetzt sitzt du und du bist ja gemeint. Also es ist ja quasi nicht ein allgemeines Wort Gottes, sondern wirklich, also ein persönliches.
Ja.
Für dich, der du im letzten Winkel der Welt sitzt und darauf wartet, dass der liebe Gott dir etwas zusprichst. Ja, jetzt sitzt du am Fenster und wartest darauf, dass es kommt und erträum es dir doch einfach.
Genau.
Also, ne, also warte nicht nur, sondern ich weiß nicht, was das Erträumen genau bedeuten soll, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sozusagen dann den umgekehrten Akt öffnet. Also geh dann diesem Boten entgegen innerlich.
Ja, vielleicht, ja.
So, ne?
Also, ich habe hier auch wieder.
Ach geil.
Ich habe hier eine Interpretation von Vivian Liska, heißt die. Das ist eine Tochter von Holocaust-Überlebenden, die ist Germanistin und lehrt in Antwerpen und leitet das Institut für jüdische Studien da. Und die hat über diese Geschichte nachgedacht. Die wird hier gefragt in dieser Zeitschrift, vorhin haben Sie auf Nietzsches Ausspruch Gott ist tot verwiesen. Weil der Kaiser stirbt ja, ne? Immerhin in der Geschichte auch.
Ja,
hätte Kafka dessen Diagnose eigentlich zugestimmt? Ist Gott tot oder fühlt sich die Welt nur so an, als wäre er es? Und darauf sagt dann die Frau Liska, ich glaube, bei dieser Frage hilft uns Kafkas Erzählung eine kaiserliche Botschaft weiter. Darin flüstert der sterbende Kaiser, man könnte ihn als Gott deuten, einem Bediensteten eine Botschaft ins Ohr, bestimmt für einen Untertan, der wie das moderne Individuum in die fernste Ferne geflüchtet ist. Der Bote macht sich auf. Der Weg, der Jahrtausende dauert, wird immer beschwerlicher, bis der Bote stecken bleibt, ohne die Botschaft übermittelt zu haben. Dann heißt es, du aber sitzt an deinem Fenster und erträumst sie dir, wenn der Abend kommt. Da fragt die Zeitung hier, wer sitzt denn hier am Fenster, sie und ich? Und dann antwortet sie in gewisser Weise schon, ich sehe hier Kafkas Idee des modernen Menschen. Noch immer schaut er hinaus in der Hoffnung, die Botschaft über die letzten Dinge zu erhalten. Der Satz, du erträumst sie dir, kann auf zwei Weisen gedeutet werden. Entweder sie im Plural. Es gibt nichts von all dem, nicht die Botschaft, nicht den Boten, nicht den Absender selbst. Oder aber sie im Singular, der Mensch erträumt sich nur den Inhalt der Botschaft. Das bleibt aber offen. Wenn Sie aber bei Kafka nach einem Gott suchen, dann würde ich sagen, er findet sich im Oszillieren genau zwischen diesen beiden Möglichkeiten.
Ah, fantastisch.
Und das stimmt beides, es geht beides. Ne? Man, ja, es kann ja auch sein, dass die Person am Fenster sich wirklich alles nur ausdenkt. Ne?
Genau.
Weil es gar keinen Kaiser und gar keinen Boten gibt. In Wirklichkeit.
Ja, Gofi, das ist ja mein quasi Glaubensbekenntnis, ja, dass ich immer sage, ja, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt. Ich wünsche mir es halt.
Ja.
Das ist exakt.
Das bist du. Genau.
Das bin ich. Ja. Das ist meine Geschichte. Ja. Das gibt's auch gar nicht.
Ja,
das
ist irre. Stimmt. Ja.
Ja.
Das ist wirklich irre. Ja.
Ist ja völlig crazy.
Vielleicht solltest du mehr Kafka statt Bibel lesen, Jay.
Ja, vielleicht. Ist aber auf jeden Fall eine gute Sache. Ey.
Ja,
ja, und du hast vorhin hin noch gesagt, dass sich aber Kafka durchaus auch mit seinem Judentum in der Späte seiner Zeit beschäftigt hat.
Ja,
ne?
Also, und witzigerweise dann aber mehr noch mit dem jiddischen Theater. Also er hat sich dann irgendwie mehr auch mit der jüdischen Kultur beschäftigt. Also er hat Martin Bubers Reden über das Judentum gehört, die Vorträge, und das hat ihn animiert, sich überhaupt mit seiner eigenen Religion, mit seiner eigenen Herkunft zu beschäftigen. Und dann hat er aber eben doch auch sich stärker noch mehr für das jiddische Theater interessiert, weil er eben da noch viel stärker mit der Kultur, mit der jüdischen Kultur,
ja,
sich beschäftigen konnte. Und das wiederum hat zu einer Freundschaft mit dem jüdischen Schauspieler geführt. Und den wiederum hat dann Kafkas Vater als Ungeziefer bezeichnet.
Oh.
Und was ja möglicherweise vielleicht auch irgendwie zu der Geschichte mit Gregor Samsa geführt hat, zu dem Typen, der zu einem Käfer wird, also zu einem Ungeziefer. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass es irgendwie auch eine Verbindung hat.
Ach, interessant. Super.
Es macht nicht den Anschein, also ich glaube nicht, dass Kafka zu einem religiös gläubigen Menschen geworden wäre.
Ja.
Aber er hat sich mit den Inhalten beschäftigt, das schon. Ne?
Ja.
Aber er war eben auch, ja, er war halt auch ein modern denkender Mensch, und für ihn war das, glaube ich, gar keine Möglichkeit mehr im Sinne.
Aber ne, dieser Zwischenraum zwischen wie heißt sie nochmal?
Frau Liska.
Oder was? Wie Frau Liska das so genau das quasi gesagt hat, also jetzt anhand dieser Geschichte mit dem Kaiser und dem Wort, und jetzt deuten wir es mal als den göttliche, okay, Zuspruch, das göttliche Wort.
Ich finde,
oder so,
ich, ne, finde, das drängt sich auf, ja, würde ich auch sagen.
Drängt, ja, sich wirklich auf, ne? Also genau dieser Zwischenstand zwischen erträumt sich der Hörer alles, also sprich, legt mehr Bedeutung in die Welt, als eigentlich, ja, da ist. Oder erträumt er sich sozusagen dieser göttlichen Botschaft näher, sozusagen. Ne? Also versucht er ihr in seiner Möglichkeiten näher zu kommen. So. Und ich finde ja, das ist sozusagen, auch das ist ein ganz aktuelles Ding, eine ganz aktuelle Frage, ja, sozusagen, ne? Wenn es um die Frage nach Wahrheit geht. Gibt es das überhaupt? Ist das etwas, was man im Reagenzglas quasi beobachten kann, ermessen kann und wie auch immer und wie viele? Oder ist das immer nur alles Interpretation? Ist es am langen Ende, gibt es doch ganz viele Wahrheiten, ne, die nebeneinander stehen und alle gleich wahr sind? Also so, ich finde, er ist da eigentlich total nah an unserer ganzen postmodernen Debatte.
Ja,
ne?
Total.
Woran orientieren wir uns?
Total.
Können wir uns an was orientieren? Oder haben wir uns das alles nur zusammen fantasiert? Hm. Und dann ist es auch egal.
Genau.
Weil jeder fantasiert sich halt was anderes. Und so ist es halt.
Ja.
Also so, ne? Das finde ich sehr, sehr spannend.
Ist es nicht faszinierend, dass er eben das nicht in theoretischen Texten, in Essays oder philosophischen, ja, Abhandlungen macht?
Ja, total.
Sondern Geschichten erzählt, in denen wir unser heutiges Denken total wiedererkennen können. Das finde ich so krass, also wie die künstlerische Form etwas, ja, vorwegnehmen kann, was heute so in unserem theoretischen Nachdenken darüber, wie ist die Welt, wer sind wir in der Welt und so, sich total wiederfindet. Ne?
Ja.
Finde ich vollkommen abgefahren. Ja. Ey.
Ja, gut, aber damit merkst du natürlich, dass sozusagen, keine Ahnung, Jahrhundertwende, 20er Jahre und so weiter, ich meine, da wurde auf künstlerischer Ebene und auf auch philosophischer Ebene ja schon wahnsinnig viel gedacht, ja. Was dann einfach nochmal, keine Ahnung, 80, 70, 80, 100 Jahre gebraucht hat, bis es in der ganz normalen ja. Gesellschaft angekommen ist.
Ne?
Das stimmt. Also ich würde das vielleicht so eher sehen, also nicht der große Prophet, der sagt, oh, und in 100 Jahren, da werdet ihr alle mal so und so denken, sondern wie das halt oft so ist, Menschen denken Dinge vor und sie werden ausgelacht oder so eine Geschichte wird gelesen und die versteht keiner. Ja. Und plötzlich, 50, 70 Jahre später, liest du die Geschichte und denkst, die handelt ja von uns.
Ja.
Das ist doch genau unser Ding heute, unsere Frage, die uns beschäftigt. Weil die Botschaft der Geschichte oder das, was dort drinnen angelegt ist, in den Gedanken, irgendwie dann plötzlich im Denken der Menschen sich doch verfangen hat. Weißt du, was ich meine?
Das könnte sein. Oder.
Also so stelle ich mir es vor.
Entweder oder es könnte sein, oder beides gleichzeitig, ich weiß es nicht, dass diese Geschichten so viel Raum geben, dass wir mit unserem heutigen Denken da auch total gut einsteigen können und sagen können, ja, stimmt. das kenne ich, weiß genau, wovon du redest. Und vielleicht sagt die Geschichte, ja, stimmt, so könnte man mich auch verstehen, wie du es gerade sagst. Vielleicht geht es ja auch. Ne, weil es eben auch schon unterschiedliche Zugänge zu Kafka in den vergangenen, sagen wir mal, 50 Jahren gegeben hat. Also, ob man jetzt über Macht nachgedacht hat oder hier gibt es zum Beispiel einen Artikel in dieser Philosophiezeitschrift. Da geht es um den neuen Materialismus, den es ja zurzeit gibt. Also Materialismus wird ja neu gedacht. Das Geschehen auf der Welt wird eben nicht mehr nur aus menschlicher Perspektive betrachtet, sondern die handelnden Akteure sind jetzt vielleicht eben doch auch Maschinen oder Bakterien oder Pflanzen. Ne? Und das würde ziemlich gut auch zu Kafka passen, dass eben nicht mehr der Mensch im Zentrum steht, sondern Dinge. Zum Beispiel in einer Geschichte bei Kafka ist es eine Spule, ein ganz komisches, merkwürdiges Ding, das Otradek heißt und niemand weiß, was es überhaupt soll und macht. Aber es denkt und bewegt sich und bringt den Hausvater ganz durcheinander, aber niemand weiß, was überhaupt los ist und was das Ding überhaupt hier soll. Ne? Und dann gibt es eben auch alle möglichen Affen und Geier und Pferde und so weiter und so fort. Und das wäre schon auch eine Möglichkeit, jetzt aus der Perspektive des neuen Materialismus zu sagen, ja, das wusste der Kafka auch schon, dass der Mensch nicht so im Zentrum des Ganzen steht. Und vielleicht ist es aber eben auch nur eine Möglichkeit, Kafka zu lesen.
Genau.
Und das macht das Ganze so interessant, sich mit ihm zu beschäftigen.
Ja, genau. Und weißt du, was das Witzige ist? Das, was du gerade erklärt hast, ist quasi wiederum eine Versachlichung dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben.
Wie? Das verstehe ich nicht. Wie meinst du das?
Naja, die Frage, hat dort Kafka was gedacht und seine Zeit gedacht, was dann irgendwann ankommt bei den Menschen, also der Mensch am Fenster fantasiert sich dem entgegen. Oder ist das alles Quatsch und es gibt gar keine echte Bedeutung, sondern nur einen Raum, der seine eigenen Bedeutungen schafft, der sich mit den Zeiten verbindet, in denen die Geschichte gelesen wird und dann eben unterschiedlich interpretiert wird.
Genau.
Du hast quasi genau die Geschichte nochmal sachlich zusammengefasst. Ja. Ist das geil.
Hast recht.
Und zwar auf Kafkas Geschichte hin. Das ist voll geil.
Ja. Das ist schön. Ja, das ist echt schön.
Ja. Nicht schlecht, ne?
Ist schon wild, ne? Was der Typ irgendwie an Vorlagen geben kann. Und dann, jetzt ist das schon das zweite Mal gewesen, dass wir uns hier irgendwie einen Wolf gelauert haben. Aber es geht ja auch wirklich ohne Probleme, ne? Diese Geschichten sind einfach echt krass, finde ich.
Ja, Hammer. Und jetzt, ich denke, wir biegen jetzt in die Abschlussgerade ein. Aber du musst unbedingt nochmal seine Abrahamsgeschichte erzählen. Also, weil das ist einfach, und wenn du es auch nur so nacherzählst, weil es einfach
okay,
so geil ist.
Ich kann die auch nur nacherzählen, weil die habe ich selber nicht gelesen. Aber er erzählt die Geschichte, wie Abraham also den Befehl von Gott bekommt, seinen Sohn zu opfern, Isaak. Das ist nicht so, dass Abraham ungehorsam wäre. Im Gegenteil, er ist ein wahnsinnig pflichtbewusster Abraham. Und er will das wirklich gerne machen, seinen Sohn Gott opfern. Allerdings ist er der festen Überzeugung, dass er, bevor er so eine wichtige Tat tut, noch sein Haus erstmal fertigstellen muss, also alles in Ordnung bringen muss. Und weil er so gewissenhaft ist, hört er damit nicht auf, sein Haus in Ordnung zu bringen, alles aufzuräumen und so weiter und so fort. Und er nimmt sich so viel Zeit dafür, dass er darüber einfach nicht mehr dazu kommt, den Isaak zu opfern. Weil er so gehorsam ist. Abraham ist so gehorsam, dass es nicht schafft, Isaak zu opfern. Genau. Ach, und das Witzige ist halt, da gibt es noch andere Geschichten, zum Beispiel über den Turmbau zu Babel. Die Geschichten, die Kafka nacherzählt, die biblischen Geschichten, die enden auch tatsächlich so, wie die Geschichten in der Bibel. Der Turm wird nicht zu Ende gebaut, Isaak wird nicht geopfert. Der Grund allerdings, warum das passiert, ist dann ein anderer als in der Bibel erzählt wird. Bei dem Turm zu Babel ist es so, dass die Leute nicht nur den Turm bauen, sondern auch noch die Stadt drumherum. Ja. Und die verlieren halt so viel Zeit dabei, die Stadt zu bauen, dass sie mit dem Turm nicht mehr fertig werden. Und
ja, aber weißt du, es ist immer dieses Ding, jemand verliert sich quasi in, in den Unwägbarkeiten und kommt dann nicht dazu, quasi das, sei es was Gutes oder was Böses, auszuführen. Ja. Genau. Und ich meine, jetzt mit der biblischen Geschichte gesprochen, naja, vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass der Isaak nicht geopfert wird. Also sprich, manchmal ist es auch ganz gut, dass sich jemand in seinem Einerlei verliert, bevor er, keine Ahnung, den dritten Weltkrieg anfängt.
Ja, genau. Und weißt, das geht ja sogar dem Kaiser so, der versucht, seine Botschaft an den Untertan zu schicken. Sogar der Kaiser scheitert an der Wirklichkeit, ne?
Genau.
Alle scheitern an der Wirklichkeit.
Genau.
Ja,
irre.
Das ist schon wirklich irre.
Irre. Ja, cool. Also wirklich super spannendes Gespräch über einen faszinierenden Autor. Also muss man einfach jedes Mal sagen. Ich könnte mir auch denken, dass wir in 2 Jahren nochmal eine Kafka-Folge machen. Also, weil das
also
ist
ich finde,
so
ja, ich finde da, also ich finde, man könnte einen Kafka-Podcast machen, ehrlich gesagt, oder?
Ja. Also, so wie die Pfarrerstöchter, weißt du, jede Woche eine Kafka-Geschichte, die man auseinandernimmt und darüber redet. Also,
genau. Ja. Das geht.
Ja, ohne weiteres.
Tja, aber wir hören jetzt auf.
Glaube auch.
Was sagen wir dem Tod?
Ich scheitere mal lieber an der Wirklichkeit und deswegen hast du heute keine Chance, lieber Tod.
Genau. Kafka konnte nicht mehr sagen, nicht heute, weil er nicht mehr sprechen konnte, als der Tod kam. Das war halt doof.
Scheiße.
Genau. Deshalb musste er mit 40 dann doch gehen. Aber wir bleiben noch ein bisschen und wir reden. Ach so, ich kann vielleicht ein bisschen Ausblick geben, was wobei ich das nicht im Einzelnen weiß. Warte mal, ich schau mal ganz kurz.
Aber die nächste Folge haben wir schon aufgenommen.
Die wissen wir schon, genau. Die nächste Folge wird ein Gespräch mit Julia Okoro sein. Denn Julia, eine Freundin aus dem Dunstkreis von Cobains Erben und Hossa Talk, die hat einen Roman geschrieben. Es ist ein autobiografischer Roman, wo sie ihre wirklich packende Lebensgeschichte erzählt. Und wir haben mit ihr darüber gesprochen, über die Geschichte, was sie erlebt hat, wie sie dazu gekommen ist, diesen Roman zu schreiben. Auch darüber, wie das eigentlich ist, seine eigene Geschichte zu erzählen, was es mit einem macht und wie sinnvoll das überhaupt sein soll und so weiter. Ja, das hört ihr in 2 Wochen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch.
Und wenn ihr euch auf dieses Gespräch schon vorbereiten wollt, dann könntet ihr in einer Woche den dann erscheinenden Hossa-Talk hören, weil dort ist nämlich auch Julia zu Gast und dort sprechen wir quasi ein bisschen eher über die, also nicht so sehr von der Autorenseite her, sondern eher von ihrem tatsächlichen Leben und Erleben Seite und dann geht es da natürlich auch viel um theologische Gedanken und solche Sachen. Aber die beiden Talks verbinden sich eigentlich sehr schön, weil das sozusagen und es sind lauter wirklich ergreifende und sehr dramatische Dinge, die die Julia durchgemacht hat. Also wo sie dann eben ihr Buch drüber, ihren Roman drüber geschrieben hat, die sich echt lohnen, mal aus der einen und mal aus der anderen Perspektive anzuschauen. Deswegen haben wir gedacht, wir machen einfach so ein Crossover-Ding. Zwei Gespräche, einmal mehr aus der einen und dann mal mehr aus der anderen Perspektive. Und
genau.
Das waren tolle Gespräche. Also, ja. Also freut euch drauf, wollen wir sagen.
Total.
Okay.
Ich glaube, dann können wir uns verabschieden, jo, oder?
Ich denke auch. Das war's. Bis in 14 Tagen. Lang lebe Kafka.
Macht es gut. Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.